Eine Betrachtung einer Station von Jesus. So die ganzen Phasen vom Abschied nehmen von seinen Jüngern bis zum Hängen am Kreuz und was danach war. Jedes Jahr, wenn Ostern ist, dann predige ich gerne über Stationen aus dem Kreuzesgeschehen. Um das mal so richtig zu durchgraben. Und dieses Jahr ist mir was aufgefallen. Vielleicht hast du da so noch gar nicht hingeschaut. Vielleicht doch. Für mich war es das erste Mal, das so bewusst wahrzunehmen. Ich lese euch mal ein paar Texte und schau mal, was das so mit dir macht. Ich springe ein bisschen zwischen den Evangelien, um verschiedene Stellen zu betonen, aber es geht chronologisch durch das, was Jesus erlebt hat. Ich lese aus Lukas 22, 14 und folgende, das letzte Passamal. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel, seine Jünger, mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Und die Parallelstelle aus Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die er in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Jesus hat eine Sehnsucht in sich. Er sehnt sich danach, mit seinen Jüngern zusammen zu sein, mit seinen Leuten, mit seinen Kumpels, seinen Freunden. Mit den Menschen, die ihn begleitet haben, die letzten Jahre seines Lebens. Da waren auch andere dabei. Er hatte auch Freundinnen, also keine feste Freundin, nein. Aber er hatte einige Frauen. Maria, Martha, der ganz eng befreundet war und er sehnte sich nach Gemeinschaft mit ihnen. Er liebte sie von ganzem Herzen. Kannst du dir das so vorstellen, dass Jesus so verliebt ist in diese Menschen? Nicht nur er als der Herr und der König, der sein Volk liebt oder der Hirte, der seine Schafe liebt, sondern der Freund, der Kumpel, der Sehnsucht hat nach seinen Leuten. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Weil er wusste genau, was auf ihn zukommt. Und er wollte mit seinen Jüngern zusammen sein. Einfach mal dieser Aspekt. Es kam die Einsetzung des Herrenmahls, des Abendmahls, wie wir es die ganzen Tage gefeiert haben. Darauf hat er sich auch gefreut, sich danach gesehnt. Aber an die Gemeinschaft mit seinen Jüngern, die er so sehr liebte. Er liebte sie bis ans Ende, steht in Johannes 13,1. Ich gehe mal weiter. Nach dem ersten Abendmahl, Vers 31 aus Lukas 22. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott in ihn verherrlicht. So wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich es auch jetzt euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das war direkt nach dem Passamal, wo er wusste, jetzt geht's los. Das ist der Anfang vom Ende. Jetzt rollt das ganz dramatisch los. Und er gibt ihnen nochmal ein neues Gebot mit. Er sagt, das alte stelle ich jetzt beiseite und hier ist ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir sehen diese Liebe Jesu zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden, zu den Menschen. Und er sagt, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr jetzt auch einander lieben. Und er haut das so kurz vor seinem Tod, ja, das Wichtigste nochmal auf den Punkt. Und das ähnelt ja sehr diesem Gebot, diesem Doppelgebot der Liebe, dass wir Gott lieben sollen und dass wir einander lieben sollen. Und er sagt, diese Gebote sind sich gleich. Die bedingen sogar einander. Wir lesen ja auch im Johannesbrief, du kannst nicht den anderen hassen und sagen, ich liebe Gott, dann bist du ein Lügner. Es ist so verzahnt miteinander. Es geht nicht ohne einander. Was ist das für ein Gott, Ich bin beeindruckt von diesem Gott. Wir gehen weiter in Gethsemane, Matthäus 26, Vers 36. Matthäus 26, 36. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Also er ist schwerst beladen. Betrübt bis zum Tod. Kann man schwerer leiden? Ich weiß es nicht. Und dann sagt er zu ihnen dann: Bleibt hier und wacht mit mir. Lasst mich nicht alleine. Ich will euch dabei haben. Ich will, dass ihr um mich rum seid. Ich will Verbündete haben. Ich brauche meine Freunde jetzt. Ich liebe euch, Jünger. Kommt, seid bei mir. Ich will nicht ohne euch da durchgehen. Bleibt irgendwie in meiner Nähe. Ich muss euch anschauen, zwischendurch mal einen Blick euch zuwerfen und merken, ja, die stehen mit mir. Das sagt Jesus, der Sohn Gottes, ja, der alles vollbracht hat, der Allmächtige, der eigentlich niemanden braucht. Der hat ja seine Milliarden von Engeln um ihn rum. Er hat seinen Vater, der ihn vollkommen liebt. Und er sagt zu seinen Jüngern: Jungs, ich habe es jetzt echt richtig schwer. Bleibt bei mir. Ich muss euch in meiner Blickweite haben. Und er geht dann nur einen Steinwurf weit weg, weil er das, was er jetzt machen muss, mit seinem Vater durchkauen muss. Und er wollte die Jünger nicht so sehr da drin haben, in diesem Schweren, was jetzt kommt. Aber er wollte sie trotzdem da haben, dass sie irgendwie bei ihm bleiben. Deswegen er kam zurück und sie haben geschlafen. Ich dachte: Mensch, wacht doch mit mir, ich brauche euch jetzt, Jungs. Kumpels, kommt. Ich finde das enorm. Und auch beim Kreuzesgeschehen beobachten wir, wie die Jünger bei ihm sind. Ganz nahe. Manche sind weiter weg, manche trauen sich nicht so recht, manche haben Angst, dass sie als Jünger Jesu identifiziert werden und dachten, jetzt sterben wir auch noch. Was passiert denn hier? Unser König wird getötet. Können wir die Fenster zumachen und die aufmachen? Das ist uns bei der Predigt immer sehr ablenkend, wenn ein Auto vorbei rauscht. Dankeschön. Also seine Jünger waren zum Teil mit dabei. Manche standen weiter weg und haben sich irgendwie da unter das Volk gemischt und wollten nicht erkannt werden. Aber sie schauten ihn an und Jesus konnte ja auch sehen. Er schaute auch sie an. Da war eine Sehnsucht. Wo sind meine Leute? Wo sind sie? Und er blickte umher. Und an einem Punkt, das lesen wir in Johannes 20, in Johannes 19, Vers 25. Warte mal kurz, bis das fertig ist hier. Schneller. Okay, danke. Johannes 19, Vers 25. Jesus blickt umher und plötzlich sieht er welche. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, ja, das ist wieder Johannes, der von sich selbst redet. Ich finde ihn lustig. Und er sah seine Mutter und den Jünger, den er liebte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Aber es war nicht ihr Sohn. Aber er wusste, meine Mutter ist jetzt alleine. Ja, die hat noch andere Söhne, aber die glaubten nicht an Jesus. Noch nicht. Die waren noch sehr am Zweifeln mit Jesus. Was macht er da? Bringt uns hier in Bedrängnis. Wir werden als Familie verachtet. Dieser Spinner da. Und er sieht Johannes. Und das war ein Freund von ihm. Das war der, das steht auch, sagt Johannes von sich selbst, ja, der an Jesu Brust lag. Als sie als Jünger zusammen lagen am Tisch, da war einer, der lag an Jesu Brust. Der Jesus liebte. Und er konnte das von sich sagen, weil das wirklich stimmte. Das war nicht stolz, das war eine Ehre, das sagen zu können für ihn. Und er vertraut die beiden einander an. Frau, siehe dein Sohn. Und er spricht zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Was ist das für ein Herz von Jesus? Ja, er hängt da am Kreuz. Er merkt, sein Körper gibt auf. Die Kräfte schwinden. Er ist geschunden, sein Körper ist zerfurcht, Die Lunge füllt sich mit Wasser, die Schmerzen, alles das. Er wird gelähmt, er wird benebelt immer mehr von diesem ganzen Zeug, was sie ihm da gegeben haben. Und dann sieht er seine Mutter und sagt, so Jung, du kümmerst dich jetzt um meine Mama. Mama, das ist dein Sohn, der ist gut. Ich kenne den. Da ist ein Herz in ihm, dass die zusammen sind, sie einander lieben, füreinander da sind. Und Johannes hat nicht gezögert, gesagt, natürlich mache ich das, das ist mein Freund da oben. Das ist mein Jesus, den ich liebe und der mich liebt. Und er nimmt Verantwortung für diese Mutter. Finde ich ganz beeindruckend. Weil sie war ja ohne Versorgung. Eine Frau ohne einen Mann hatte keine Versorgung in der damaligen Zeit. Aber jetzt wurde sie versorgt. So weit ging Jesu Herz, bis er noch am Kreuz hing. Das ist übrigens die Losung von gestern, diese Bibelstelle. Und nach seiner Auferstehung, Johannes 20, Vers 19, eine nächste Station. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Er war auferstanden, ja, und er wollte seinen Jünger sehen, seine Jungs, die so verzweifelt waren. Er sagt, ich bin da, guckt mich an, hier bin ich. Puff, und erschien in ihrer Mitte. Das haben wir gestern uns so vorgestellt. Wir haben uns um diesen Abendmahlstisch im Kreis gestellt. Und dann hat Lothar Jesus gespielt, mit den Wundmalen auf der Haut, den Händen. Und er ging umher und wir sollten ihn anfassen. Das war so eine ganz besondere Atmosphäre. Da haben wir uns so richtig reinversetzt. Jesus ist wieder da. Der lebt ja. Die noch gebangt haben, oh Mann, werden die Juden uns jetzt töten, wie sie Jesus getötet haben, ist jetzt alles vorbei. Ist jetzt alles Schluss hier, diese ganze Sache, die Jesus aufgebaut hat. Ist das alles Lüge gewesen? Hat das alles keine Substanz? Also wenn Jesus stirbt, ja, pff, was denn dann? Was bleibt denn da noch übrig? Auf einmal ist er da und er scheint. Die waren völlig aus dem Häuschen und haben sich gefreut. Und er hat sich gesehnt danach, mit ihnen zu sein, sich ihnen zu zeigen. Guck mal, hier bin ich, fasst mich an. Ich bin wieder da, Jungs. Es geht weiter. Lass uns dranbleiben. Und so hat er sich auch Maria gezeigt und den anderen Frauen. Jesus war durch und durch durchdrungen von dieser Sehnsucht, mit Menschen eins zu sein. Und das nicht nur als König, der sagt, ich brauche mein Volk, ich sammle meine Herde. Das auch, ja, er ist Majestät. Wir haben gestern auch unsere Demut demonstriert, wir haben gekniet vor Jesus, weil wir sagten, Jesus ist unser König. Wir brauchen eine angemessene Haltung vor unserem König. Aber ebenso können wir auch zum Papa laufen und feiern und tanzen. Das gehört zusammen. Aber Jesus war durchdrungen von dieser Sehnsucht, dir nah zu sein. Einfach bei dir zu sein, mit dir zu reden. Seine Liebe dir auszudrücken, für dich zu kochen. Jetzt für seine Jungs hat er Fisch gegrillt. So leckeren Fisch. Beim Feuer so knusprig, so. Ich fange jetzt nicht an damit. Wie das duftete. Und sie kam und sah schon, der hat für uns gegrillt. Erinnert euch, wo sie am Ufer waren und Jesus grillte. Und Petrus kam und er redete zu Petrus, weide meine Lämmer, wenn du mich liebst. Weil er merkt, das ist die Grundvoraussetzung, zu lieben, die Menschen zu lieben. Jesus liebte die Menschen als Mensch und wahrer Gott, aber auch als Mensch. Da war so eine Ebene drin. Das ist ja in ihm vereint, ja. Dieses Doppelgebot der Liebe ist in ihm ja zusammengekommen. Diese Liebe zum Vater, die Gottesehrfurcht, dieses Hingegebensein, wieder verbunden, wiederhergestellte Beziehung zum Vater, zum Schöpfer. Aber auch diese Liebe zu den Menschen, das war in ihm ja eins. Da kam beides zusammen, anfassbar, anschaubar. Und er berührte die, er auch. Die lagen beieinander, die haben, ich stelle mir manchmal vor, Jesus hat auch Witze erzählt. Was meint ihr? Ich denke schon. Oder so ein Todernster, der immer, wenn er gesprochen hat, druckreif irgendwelche Wahrheiten ausgesprochen hat. Oder hat er einfach mal Quatsch gemacht mit den Jungs, ja? Sie mal geschubst, wenn sie irgendwo im Buschland gelaufen sind. Puff. Hey, Jesus. Dann fangen gespielt, gerauft. Ich glaube ja, Männer sind manchmal so. Ich glaube schon, oder? Kannst du dir nicht vorstellen? Doch, doch, ne? Oder wie er da aus dem Grab rennt. So eine Seite, ich will meine Jungs sehen, meine Mädels, meine Freunde, ich will sie sehen, ich will ihnen nahe sein. Ich glaube, das war eine ganz, ganz wichtige Seite bei Jesus. Ich glaube, ich weiß, wir sehen es ja. Auch diese Bibelstellen. Und es geht ja weiter. Das war das Wesen Jesu. Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen, Menschen zu lieben. Er hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, Ruach. Und wir sehen bei Pfingsten, sie waren zusammen und da kommt der Geist Gottes wie ein Wind und durchflügt diesen Ort, wo sie alle zusammen waren und warteten, dass das passiert, was Jesus verheißen hat. Wartet da, dann kommt die Verheißung des Vaters auf euch und werdet Kraft empfangen. Und der Heilige Geist kommt, so wie er sie prophetisch angepustet hatte, kam er wirklich, der Wind, und es war ein Brausen, steht da in Apostelgeschichte 1. Und sie bekommen den Geist Gottes ganz feurig in sich, wortwörtlich. Und sie fangen an, in neuen Sprachen zu reden. Und es ist nicht nur irgendwie so eine extra Kraft, die irgendwie auf sie kommt. Es ist auch eine Kraft, die ihr Leben verändert, ihr Wesen verändert hat. Da kam etwas hervor in ihrem Charakter, was sie Jesus ähnlicher machte. In einer besonderen Art und Weise. Und die Frucht davon sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge derer aber, und wir reden davon an sich bestimmt schon 10.000, wenn nicht noch mehr. Am ersten Tag 3.000, täglich kamen hinzu, vielleicht 10, vielleicht 15.000, kann man das so sagen? Bestimmt. Das breitete sich ja aus wie ein Virus. Ja, es war ja ansteckend, diese Liebe zu Jesus, diese Gnade, das Evangelium. Und dort steht, die Menge derer aber, die gläubig wurden, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ein alles gemeinsam. Boah, das stell ich mir mal so, stell es mal vor, wir würden alle sagen, das ist, also egal was ich habe, das ist ja nicht meins, das gehört uns allen. Wenn du was brauchst, ich gebe es dir. Ich bin versorgt, sagen manche vielleicht. Ich bin über die Maßen versorgt. Ich habe so viel. Und andere sagen, mir geht es nicht gut, ich habe nicht so viel. Ja, konkret sehen wir es auch in diesem Spannungsfeld mit den Geschwistern aus dem Iran. Die haben fast nichts. Suchen eine Wohnung, damit sie mal Gäste einladen können. Und schämen sich, Leute einzuladen, weil sie keine Küche haben. Keine eigene. Da kann das anfangen, dass diese Gesinnung wieder wächst. Einander einladen. Wenn ich was habe und du hast nichts, dann gebe ich dir doch was. Das war damals einfach entstanden. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das war gar kein Programm, kein Sozialprogramm, was sich irgendwie da durchstrukturiert hat und da gab es Gesetze, sondern das war einfach so in ihnen, weil der Heilige Geist sie so berührt hat und weil das Wesen Jesu Raum genommen hat in ihnen. Das, was wir gerade gelesen haben, wie Jesu Sehnsucht ist nach seinen Leuten. Er schaut immer, wo sind meine Leute? Wo betet ihr mit mir? Wo seid ihr? Ich brauche euch. Ich will das nicht alleine machen. Ich will nicht mein Ding alleine machen. Jesus hätte das, was er am Kreuz gemacht hätte, auch völlig alleine machen können, oder? Komplett. Hätte auch gereicht, wenn der Heilige Geist kommt und ihn all die Wahrheiten offenbart. Hätte auch sein totales Solo-Ding machen müssen. Macht so ein paar Wunder, damit alle sehen, oh, spannend. Und damit die Juden kommen und sagen, den müssen wir jetzt töten, weil das ist ein Gotteslästerer. Und dann kommt die Kreuzigung und dann fährt er auf zum Himmel. Hätte er machen können. Aber es wäre nicht seinem Wesen entsprochen. Er wollte es gemeinsam machen mit seinen Leuten. Er wollte Kontakt haben, er wollte alle umarmen. Er hat sich Zeit genommen für die ganzen Menschen. Wenn da steht, er heilte alle, dann glaube ich das so. Dass er sich für jeden Zeit genommen hat. Und jeder, der kam, kriegt ein Gebet. Eine Handreichung, ein Wort, ein Blick von ihm. So, 2000 Jahre zurück. Wie ist das denn heute? Ich saß neulich bei mir abends auf meinem Lesesessel da und schaute in mein Wohnzimmer rein, oder mein Esszimmer. Da haben wir so einen schönen großen Holztisch und da sind 10 Stühle drumherum. Und dachte ich, ja, das sieht schön aus. Aber was macht das jetzt reich? Was ist Reichtum? Kostbarkeiten, die da irgendwie im Haus rumstehen? Oder vor der Tür in der Garage? Was macht mich reich? Was ist wahrer Reichtum, wenn an diesem Tisch Menschen sitzen und wir Gemeinschaft haben, oder? Du kannst in der erbärmlichsten Umgebung so ein Reichtum erleben, wenn da Menschen sitzen, die zusammensitzen und miteinander Gemeinschaft feiern, oder? Ob das jetzt ein Wohnzimmer ist, was ausgestattet ist mit 30, 40, 50.000 Euro Dingen, mit einem Fußboden, da darfst du nicht drauf treten, sonst kriegst du Haue. Oder ob du einen schäbigen, klapprigen Tisch hast, auf dem Fliesenboden, kalt irgendwo, aber da kommen Menschen ran. Und irgendjemand hat gekocht, alle bringen was mit und man sitzt da und man feiert und man freut sich übereinander. Weißt, wir wohnen da mitten in Sasel, in unserem alten Haus, was wir zur Miete haben, ein Geschenk Gottes. Aber es ist alt und es ist jetzt nicht so prächtig wie das drumherum, was da mal gebaut wird. Ja? Es ist okay. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt hier in der Gegend wohnen können mit dem Gehalt. Mieten sind ja so wahnsinnig teuer. Aber dann schaust du die Häuser an, was die da für Dinger hochziehen. Meine Güte, gewaltig. Und dann kommen noch dicke Tore davor mit elektrischen Fernbedienung. Und dann du siehst schon, das ist das Geld, das fließt da schon aus den Ritzen der Maurer. Also, wisst ihr, Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. Zigtausende werden da reingesteckt. Und dann guckst du, fährst da vorbei und siehst, die sitzen da ganz alleine. Also jetzt nicht pauschal alle. Ja, ich verstehe, was ich meine. Es gibt doch da ganz andere. Aber also, was ist wahrer Reichtum? Was macht das Leben reich? Wir leben das so oft, dass Menschen so vereinsamen, so verarmen. Nicht, weil ihnen Geld fehlt, sondern weil ihnen Beziehungen fehlen. Was ist dein Reichtum? Was macht dich reich? Was macht die Gemeinde reich für dich? Wir sind gut ausgestattet, ein schönes Haus. Ich bin richtig dankbar für dieses tolle Haus, was sie damals entwickelt haben, unsere Ältesten und die Diakone, die da zusammengesteckt haben. Ein tolles Haus, schönes Haus. Wir werden oft beneidet, wenn Leute kommen und sagen, Mensch, ihr habt ein schönes Gemeindehaus. Ja gut, ist klein geworden, aber ist ja ein schönes Problem. Ne? Wir haben eine richtig gute Technik, toll Licht und alles wunderbar. Einen dicken Beamer da an der Decke und so. Kostet ja alles Geld. Aufzug. Was macht dich reich, wenn du hier reinkommst? Warum kommst du in den Gottesdienst? Ja, wir kommen natürlich, weil wir Gott ehren wollen, ihm begegnen wollen. Und wir gehen vielleicht auch mit ihm begegnet wieder nach Hause. Und das ist schön. Aber reicht das? Ist das das, was in Jesu Herz drin war? Mann, was gibt es heute für tolle Häuser, Gemeindehäuser? Und ich will das nicht verurteilen, aber ich stelle meine Fragen, ja, wie viele Millionen in Gebäude gesteckt werden, die glänzen bis und geht nicht mehr, alles ist perfekt durchgestylt. Und dann sitzen sie mit 10.000 und gucken auf eine Bühne, die mit 3 Beamern und Leinwänden und sonst wo. Und haben vielleicht mit dem Sitznachbar gesprochen und gehen wieder nach Hause. Es gibt auch Gemeinden, wo das anders läuft, mit wunderbaren Kleingruppenstrukturen, ja, aber was macht den Reichtum eines Gottesdienstbesuches für dich aus? Letztendlich doch, dass da jemand neben dir sitzt, oder? Ob wir 20 sind oder 300. Völlig egal. Da sitzt jemand neben dir. Guck dir den mal an. Dreh dich mal um. Hast du schon mal gesehen, wer hinter dir sitzt? Ja, da keiner. Da wohnt die Straße. Okay, aber da rennen Kinder draußen rum. Guck mal nach oben auf die Empore. Da sind Leute. Hallo. Hey, ihr kostbaren Geschwister da oben, ihr Mütter und Väter da oben, Mutter-Kind-Raum, hi. Und da unten die Kinder, die da rumwuseln. Das ist doch Reichtum, oder? Deswegen ist Jesus auch ans Kreuz gegangen, damit wir einander anschauen und etwas zwischen uns entsteht, was die Welt in dieser Intensität nicht kennt. Und die Gemeinde wäre nicht Gemeinde, wenn du nur herkommst und eine gute Zeit mit Gott hast und nach Hause gehst. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, dass du da jemanden neben dir hast, den du kennenlernst. Wo etwas wächst an Vertrautheit, an Vertrautheit. Habe ich das gerade zweimal gesagt? Ich sollte nicht Leitung und Predigt machen. An Vertrautheit. Geborgenheit, Schutz, Offenheit. Man kennt sich. So wichtig, dass wir als Gemeinde eine Familie sind und bleiben. Oh, super. Du bist ein Schatz. Dankeschön. Ein Herz und eine Seele. Ja, das war jetzt Predigt, ne? Wir nennen uns Geschwister, oder? Wir sind Geschwister. Wir können auch sagen, wir sind eine Herde, du bist ein Schaf. Aber es trifft nicht ganz die Ebene, die ich meine. Es ist mehr so diese Ebene, Gott, der Hirte, und wir sind eine Schafe. Aber wir haben Geschwister. Wir sind Geschwister. Bruder und Schwestern im Herrn. Wir haben einen Vater. Das ist so wichtig, so reich. Und ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu entdecken. Und wenn ich Jesu Herz spüre, dann sehe ich da so eine Sehnsucht, dass genau das hier stattfindet. Dieses Zusammenkommen, einander begegnen, sich anschauen, miteinander ins Gespräch kommen, sich anvertrauen können. Und unterschiedlichste Kulturen. Wir würden uns alle nicht als Freunde und Nachbarn aussuchen, oder? Naja, vielleicht so ein paar. Und man begegnet ja einfach Leuten und die gehören jetzt auf einmal zur Gemeinde dazu. Da sind neue Geschwister, wir nehmen neue Mitglieder auf und keiner wird gefragt, ob wir die wollen. Wir können ja mal so eine Checkliste machen, so bei 66,6%, 2/3 Mehrheit. Ja, du darfst Mitglied werden, deine Nase passt uns. Ja toll, bei den Pastoren wird das gemacht, das ist ja unfair irgendwie, ne? Und bei den Ältesten. Warum nicht bei den Mitgliedern? Du kannst doch so aussuchen. Du passt besser zu uns und du nicht so. Nein, da kommt jemand und der ist auf einmal dein Mitglied, dein Familienmitglied. Geschwister, die gehören dazu und die haben einen Platz hier in dieser Gemeinde. Da kommen auf einmal 70, 80, 100 Iraner in die Gemeinde. Und wurden nicht gefragt, die waren auf einmal da. Die haben mich nicht um Erlaubnis gefragt, dürfen wir in den Gottesdienst kommen? Die waren auf einmal da. Und das ist so gut. Und es ist so schön, dass ihr da seid. Ihr seid herzlich willkommen, nach wie vor. Ja, wir lieben euch. Aber das erste Anfang, jetzt muss was passieren. Ein Herz und eine Seele werden, das ist ein Prozess, den kann es eigentlich nur in Gemeinde geben. Die Gemeinde, ein Ort voller Beziehungsgeflechte. Ich stelle mir das so vor, in den letzten Tagen, wenn ich hier so reinkomme, sind so viele Menschen und man guckt die Menschen an. Und das geht mir natürlich als Pastor besonders so, weil ich mit vielen Kontakt hatte. Aber jeder, auch die länger dabei sind, man kennt ja so viele Leute. Man kennt auch viele neue gar nicht, aber jeder kommt rein und kommt in so ein Netzwerk, als wenn hier überall so Fäden zwischen uns gespannt sind. Verbindungen, aber manchmal auch Stolperfäden. Und man kommt ja gar nicht mehr völlig frei. Man kommt rein und sobald man den anschaut, man erinnert sich ja an die ganzen Situationen, an die Gespräche, an das Gute, an das Unangenehme, an Konfliktbereiche, die vielleicht noch gar nicht geklärt sind. Und man begegnet sich und so, schnürt man jetzt die Luft ab oder zieht mich das rein und ich sage, okay, das packen wir jetzt an. Schön, dass wir da sind. Schön, dass du da bist. Ich glaube, das ist in Gemeinde so intensiv wie sonst nirgendwo. Wir haben eine Sache, die uns eint, ja, aber sonst sind wir doch alle völlig unterschiedlich. Wir kommen sonst woher? Beruflich völlig andere Geschichten, Alter, Nationalitäten, Typen, Hobbys, völlig unterschiedlich. Und man soll auf einmal hier Freunde sein, Geschwister sein, Familie sein. Das ist gar nicht so einfach. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren, oder? Allein Ehe ist ja schon so ein Wunder. Man begegnet sich als Ehepaar, man ist verliebt, man heiratet. So, und dann zeigt sich das alles, ne? Und dann merkst du, huch, jetzt geht es erst richtig los. Ich kannte meine Frau schon 5 Jahre, bevor wir geheiratet haben. Das war ein Segen. Und wir haben aber trotzdem zueinander Ja gesagt. Ja, trotzdem. Und es wird immer schöner. Man lernt sich kennen. Und es ist ein Wunder, wenn eine Ehe gut funktioniert, oder? Ein paar mutige Ehemänner sagen Amen. Die Frauen schweigen lieber gleich. So, Du wirst es. Oh. Es ist ein Wunder, wenn Ehen funktionieren. Das haben wir jetzt live mitbekommen, wo es nicht so gut läuft. So schade. Und man fragt sich, wieso und warum und was. Es ist ein Wunder. So, und dann kommen auch Kinder dazu. Ach du meine Güte. Auf einmal hat man ganz andere Prioritäten. Und dann kommen Freundschaften dazu. Dann kommen andere Paare dazu. Dann kommt man, vielleicht kommt man sogar als Single auch rein und sagt so, ja, ich habe jetzt nicht so ein Zuhause-Netzwerk und komme hierher und begegne ganz unterschiedlichen Strukturen. Das ist ein Wunder, dass das überhaupt funktionieren kann. Und wisst ihr was, manchmal funktioniert es auch gar nicht so richtig gut. Ja, alles keine Helden hier. Alle haben wir unsere Macken. Nein, ich habe meine Macken. Ich habe ganz gewaltige Macken. Das habe ich gerade im letzten Jahr kennengelernt, wie Gott an mein Herz so rangegangen ist. Und Gott hat wirklich diese Therapie gebraucht, um mein Herz zu offenbaren. Ich habe erst gemerkt, meine Güte, was sind da für Muster in mir? Verhaltensstrategien, die sich so entwickelt haben. Jeder hat so seine Kindheit, sein Großwerden, seinen Prozess. Und da gibt es so Stolpersteine und Blockaden und leichte Wege und schwierige Wege. Und man entwickelt sich und entwickelt in sich Strategien, Gewohnheiten, damit umzugehen. Man will ja irgendwie auch frech durchs Leben gehen. Man will ja überleben. Und dann entwickelst du Schutzmechanismen, Abwehrmechanismen, entwickelst deine sicheren Zonen und auf einmal merkst du, dass Teile deines Herzens völlig abgeschottet sind, völlig dicht. Und bei mir war das, oder ist das ein großes Thema, so ein Wunsch nach Schutz, und das hat sich in eine Unabhängigkeit entwickelt. Und da hast du als Pastor, bist du da echt herausgefordert, gerade als Pastor und Ehepaar. Ich habe da mal vor Jahren mal ein Seminar gehört auf einer Regionaltagung. Da hat ein Pastor aus Hamburg, ein Alter, der inzwischen nicht mehr als Pastor dient, so ein Seminar gehabt und hat gesagt, also als Pastoren-Ehepaar, da musst du dich von vorne dran gewöhnen, dass du einsam bist. Ich sage, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das geht doch gar nicht. Man kann doch nicht einsam sein. Wir sind doch als Familie zusammen, als Geschwister. Aber das stimmt. Da kommt eine Einsamkeit. Und je nachdem, wie du so tickst, was in dir so angelegt ist, kannst du damit gut umgehen oder nicht? Und ich habe schon gemerkt, dass ich mir mich zurückgezogen habe, je mehr Verantwortung kam, je mehr Anfragen kam, je mehr Kritik auch kam, je mehr Last so sind und es wächst und man muss vorausplanen, desto mehr habe ich mich auch zurückgezogen. Ich sag, so, dann habe ich ja meine sichere Zone, da kann man nicht so viel reinreden, da habe ich meinen Überblick, hier bin ich sicher, ich und mein Herr. Und habe mich dadurch ganz schön abgeschottet. Meine Ältesten haben das ordentlich abgekriegt. Manche in der Gemeinde haben es ordentlich abgekriegt. Meine Frau hat es abgekriegt. Und ich merkte, wie Gott an mein Herz ran will. Und jetzt durch diese Therapie, durch diesen wunderbaren christlichen Therapeuten, merkte ich, wie er mein Herz wieder freischaufelt und wieder zugänglich macht und mir auch Sehnsucht zeigt. Und ich merkte so, Jesu Herz für Gemeinde, da ist so viel Sehnsucht nach Gemeinschaft in seinem Herzen. Da ist so viel Sehnsucht nach Nähe. Das ist Gemeinde. Und vielleicht geht es manchen von euch so wie mir. Ich erzähle das jetzt nicht, um hier so zentral zu sein, sondern als Anschubser vielleicht für dich auch. Wir haben ja alle unsere Biografien und du tickst so, wie du tickst, weil du eine Biografie hast, nicht weil du irgendwie komisch oder schräg bist. Und deine Verhaltensweisen sind Reaktionen auf Umstände. Und das meiste entsteht in der Kindheit. Vielleicht hast du dich auch zurückgezogen. Hast du deine Schutzmauern, deine Einsamkeiten. Vielleicht haben sich da Konflikte aufgebaut dadurch. Und du kommst so in die Gemeinde, weil du merkst, ich will einfach treu sein, ich habe ja meinen Jesus. Aber eigentlich ist da ganz viel Abgebrochenes. Und wenn du so hörst, wie Jesu Herzschlag für Gemeinde ist, dann merkst du, huch, da ist eine Distanz zu dem, was in dir ist. Und dann möchte ich dich einladen, da wieder reinzukommen, dich wieder aufzumachen, dich zu wagen, in Gemeinschaft zu kommen. Da ist Raum, da ist so viel Raum. Und wisst ihr was, wir als Gemeinde, nicht nur wir, sondern Gemeinde Jesu an sich, hat ja den Auftrag, das zu leben. An der Liebe, die wir einander haben, soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, weil er nämlich genauso tickt. der liebt uns, der liebt einander, der liebt seinen Jünger. Wenn er hier wäre, würde erstmal umarmen, ja. So, Mensch, schön, dich zu sehen. Wir würden gar nicht zum Gottesdienst kommen. Er sagt, ich predige später, ich muss erstmal alle begrüßen und so. Und jede Umarmung ist ernst gemeint. Lass uns doch ein bisschen Jesu Herz übernehmen, hier in dieser Gemeinde. Ein bisschen mehr Herzlichkeit, ein bisschen mehr Familie. Einander wahrnehmen, den anderen umarmen, wenn er möchte. Fangen wir mit dem Handschlag vielleicht erstmal an. So ein bisschen mein Konzept aus den Augen verloren, das macht aber gar nichts. Doch jetzt der Schlusssatz, Schlusspunkt, müssen wir gleich zum Ende kommen hier. Was wollte ich sagen? Das, was Jesus am Kreuz erlebt hat, durchlitten hat, ist ja die Grundlage für das, was wir hier erleben. Ja, das ist die Grundlage für unsere persönliche Errettung, für unser persönliches Erlebnis am Kreuz, dass wir merken, Jesus ist für mich gestorben, sein Tod gilt mir. Aber es ist ja auch die Grundlage, um in diese Gemeinschaft hineinzukommen, wo wir später sehen, ja, diese Frucht, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist die Frucht, die wir als Gemeinschaft erleben dürfen. Und die Grundlage dafür ist nicht richtige Strategien und perfekte Strukturen und sonst was, sondern Vergebung, Buße, Vergebung, Versöhnung. Das sind Worte, die du in der Welt so draußen nicht so oft hörst. Da machst du dein Ding in der Regel und wenn jemand da nicht so will, dann ja, dann halt nicht. Aber hier, wir leben zusammen, wir kommen zusammen und diese Gemeinschaft besteht durch Vergebung und Versöhnung, oder? Sonst hätten wir überhaupt gar keine Chance. Gemeinsam irgendwie in eine Richtung gehen, das geht ja gar nicht. Doch es geht, wenn wir diese Vergebung und Versöhnung als Grundlage haben und wenn wir da Schritte miteinander gehen. Und ich fordere dich auf, klär die Dinge in deinem Leben, klär Beziehungen, dass du nicht in ein Netzwerk kommst, wo du ständig am Stolpern bist, weil du gar nicht weißt, wem du wie begegnen sollst und meidest und sonst was, sondern klär das. Vergebung, Versöhnung, Wiederherstellung, dass wir wirklich erleben, dass diese Liebe, die Gott uns gibt, etwas hier aufbrechen lässt, wo dann die Welt wirklich sagt, also das, was ich da erlebe, das kenne ich nicht. Nicht, dass sie sagen, ach, das ist irgendwie eine nette Gemeinschaft und die haben ansprechende Gottesdienste und die Predigten sind auch ganz interessant, mehr oder weniger und ach, Programm ist super. Das ist alles nett, das ist Beiwerk. Aber dass sie kommen und erleben, dass eine Liebe, die habe ich noch nie erlebt bisher. Wir können das demonstrieren. In der ganzen Nachbarschaft. Mit unseren Geschwistern, den Iranern. Überwinde dich. Sie sind eine ganz separate Gruppe. Und sie haben Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns, haben sie uns neulich ganz deutlich gesagt. Sie sehnen sich, Teil der Gemeinschaft zu sein. Sie sind es nicht. Das sind sprachliche Barrieren, ja, natürlich. Aber die sollten nicht uns abhindern davon, einander zu begegnen. Aber auch andere Geschwister, was ist da? Räum das auf. Komm wieder rein. Ich rufe dich rein in diese Familie. Lasst uns wieder erleben, dass auch wenn diese Gemeinde 1000 Mann groß ist, irgendwann mal, dass wir trotzdem eine Familie sind, Geschwister sind. Ist das gut? Wollen wir das? Bist du dabei? Ja, dann musst du mitmachen. Das passiert nicht von anderen irgendwie so. Vielleicht wird der andere so mitgezogen, ja, aber ich hänge immer wieder an diesem Bibeltext fest, ich weiß gerade nicht, wo er steht. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Micha hat es bestimmt gleich, ich ihn kenne. Habt ihr schon mal gehört? Gibt's, ne? Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Vielleicht klingt, hörst, ist das ein bisschen anders vom Wortlaut her. Ah, da ist es. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, das heißt eine, die durchhält. Egal, was so kommt. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ist gut, ne? Lass das mal so, lass das ruhig mal stehen eine ganze Weile. Und ich Ich lade euch ein, jetzt zum Ende des Gottesdienstes, dass wir aufstehen und dass wir das Vaterunser beten gemeinsam. Das eint uns mit allen Christen weltweit. Nimm mal ruhig die Hand deines Nächsten. Komm mal hier dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. So segne ich euch für diesen Tag. Habt eine gute Zeit, Gemeinschaft im Café und sonst wo. Einen gesegneten Ostergottesdienst.